Ja, wir freuen uns, mit meiner Frau wieder bei euch zu sein. Es ist schön, einfach gemeinsam Gemeinschaft zu haben, Gott zu ehren, ihm zu dienen. Ja, schön, euch wieder zu sehen. Und das Lied, was wir gerade gesungen haben, ist eine gute Überleitung in die Predigt heute. Vielen Dank dafür. Bei größeren Banken, die es in Frankfurt gibt, gibt es Mitarbeiter, die direkt mit großen Geldmengen zu tun haben. Sie arbeiten direkt am oder sogar im Tresor. Es sind Arbeitsplätze im Tresor. Spannend. Und bei diesen Arbeiten, bei diesem Job, geht es oft darum, irgendwie Geldbestellungen zu tätigen, die Filialen oder die größeren Geschäfte in der Nähe mit Geld zu versorgen. Dazu zählen Münzen, dazu zählen aber auch die Rollen, Münzgeld. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Arbeit ja irgendwie schon wichtig ist. Es muss ein zuverlässiger Mitarbeiter dort arbeiten. Es kann nicht jeder an dieser Stelle arbeiten. Und wichtig bei dieser Arbeit ist es einfach, dass immer ausreichend Geld vorhanden ist, um einfach die Filialen, die Nachbarbanken oder auch die Geschäfte mit Geld zu versorgen. Und so haben sich diese Mitarbeiter an diesem Platz einfach ja, weiterentwickelt. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber sie haben so eine eiserne Reserve in die Ecke gestellt, gelegt, einfach falls der Fall eintritt und es vergessen wird, irgendwie zu bestellen, irgendetwas geht schief, dann gibt es dort noch die eiserne Reserve. Und so gab es einen Mitarbeiter, wir nennen ihn einfach Markus, ohne jeden Hintergrund, wir nennen ihn einfach so, er arbeitet auch dort. Und Markus ist so ein zuverlässiger Mitarbeiter. Schon beim Vorstellungsgespräch haben die Chefs darauf geachtet, dass er zuverlässig ist. Wie ist er so aufgestellt? Was ist ihm wichtig? Und genau das wollten sie herausarbeiten. Und es war tatsächlich so. Markus kam als erster morgens und er ging als letzter. Und wenn er mal Urlaub hatte, rief er sogar alle 2-3 Tage an und fragte die Kollegen, die Vertreter, habt ihr dran gedacht, Geld zu bestellen? Vergiss das nicht. Und das sprach sich rum. Und die Chefs waren zufrieden mit ihm. Wer will oder wer wünscht sich nicht so einen Mitarbeiter? So zuverlässig, so einsatzfreudig, so motiviert, sogar im Urlaub denkt er an die Firma. Toll, oder? Wir haben schon im Lied gesungen, manchmal ist es doch ein bisschen anders, als es scheint. Und lasst uns einen Schritt weitergehen und vielleicht in die Motive, in das Herz von Markus schauen. Markus wollte sich ein teures Haus leisten. Markus wollte auch mit den wichtigen Leuten der Stadt zusammen sein. Er wollte mit ihnen Gemeinschaft pflegen, wollte mit ihnen mithalten. Und da braucht man eben einfach ein bisschen mehr Geld, als es der Durchschnitt hat. Und was keiner wusste, dass die eiserne Reserve in der Ecke angegriffen war. Oder um seinen Lebensstil zu finanzieren, brauchte er einfach etwas mehr Geld. Und seine Motivation, sein Übereifer, sein großer Einsatz für die Firma wird offenbar, indem wir diesen Gedanken oder seine Motivation aufgedeckt haben. Was steckte so hinter seinen Taten? Was steckte hinter der Fassade? Und auf einmal ändert sich unser Blick auf ihn. Wir schauen ihn ganz anders an. Und es kam, wie es kommen musste. Markus war im Urlaub. Die Kollegen haben vergessen, eine Bestellung zu machen. Sie mussten an die eiserne Reserve gehen und merkten, dass in den Rollen, wo die Münzen eigentlich drin sind, Plagiate enthalten sind. Sein Handeln wurde aufgedeckt. Natürlich folgte eine Anzeige, die Kündigung. Sein Schein oder sein Sein ist aufgedeckt. Er wollte mehr scheinen, als er wirklich war. Und manchmal ist es ganz anders, als man denkt, oder? Wir haben das im Lied schon eben gesungen und das ist auch heute der Predigttext. Mehr Schein als Sein? Fragezeichen. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Und wir wollen heute in den Text gehen aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine oder vielleicht sogar die bekannteste Predigt Jesu. Und wir wollen heute Jesu Predigt ein wenig auslegen, wollen uns ein wenig darüber Gedanken machen, über die Predigt Jesu. Vielleicht ein paar Worte zum Kontext, ein paar Worte zur Situation damals. Jesus predigt und spricht zu der Menge. Er spricht auch zu den Jüngern und mit dabei waren die Pharisäer, die engen Begleiter, die Kritiker Jesu. Und ich habe für mich das Markus-Evangelium studiert und habe ein bisschen länger dafür gebraucht, weil ich immer wieder unterbrochen wurde durch die EBTC-Hausaufgaben, wo wir Nehemia mehrmals lesen mussten, wo wir mehrmals den Philipperbrief lesen mussten. Ich glaube, 30 Mal haben wir ihn gelesen. Aber so zwischendurch habe ich dann Markus für mich studiert und gemerkt, dass die Pharisäer einmal immer am Anfang so vorsichtig aus der Ferne geschaut haben. Dann fragten sie mal die Jünger, wer ist der, was macht der, haben ihn ein bisschen konkreter beobachtet. Und irgendwann ging es dann einen Schritt weiter, wo sie auch direkt mit Jesus sprachen. Und so waren auch die Pharisäer dabei bei der Predigt Jesu, bei der Bergpredigt. Und die Situation war ein bisschen spannend, weil Jesus die Pharisäer kritisierte, also ganz offen. Er sprach es an, diese waren dabei, andererseits waren auch die Israeliten dabei, die Menschenmenge und das, die Pharisäer waren ihre geistlichen Leiter, es waren ihre Vorbilder. Es waren die, die die Frömmigkeit vorlebten, es waren die ausgebildeten Theologen, das waren die, die die Bibel studiert haben. Das war die religiöse Elite der damaligen Zeit. Und wenn mal Fragen aufkamen, agierten sie mit Gegenfragen. Das war weise damals. Und sie haben viele wichtige Entscheidungen getroffen. Ich habe nachgelesen, zum Teil prüften sie sogar Kaufverträge von Häusern und so weiter. Also das waren wichtige Leute, die hatten eine aufwendige Ausbildung und es waren angesehene Leute. Und dann kommt Jesus und kritisiert sie. Und das war eine Spannung für sie damals, die Vorbilder und Jesus, die ausgebildeten Theologen, die wichtigen Gottesmänner und dann Jesus, der Zimmermann. Jesus, der vielleicht einfache Mann, der aus Nazareth, wir wissen auch, was kann da Gutes kommen, hören wir. Aber doch merken sie, Jesus ist irgendwie ein Mann, irgendwie nicht von dieser Welt, irgendwie einer, der Vollmacht hat. Und im Lesen des Markus-Evangeliums habe ich immer wieder gemerkt, da heißt es, sie erstaunten über ihn, über seine Lehre. Und ja, dieses zusammenzubringen, war irgendwie eine Herausforderung. Und dann kommt der Schock. In Matthäus 5,20 heißt es, Matthäus 5,20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Spannend, irgendwie herausfordernd. Diese Leiter, die geistlichen Vorbilder, werden durch Jesus mit diesen harten Worten kritisiert. Das ist so ein wenig der Kontext, so ein wenig die Situation von damals. Und wir wollen uns Matthäus 6, 1 bis 8 und 16 bis 18, wir wollen uns diesen Versen heute widmen. Wir wollen uns die Verse anschauen. Matthäus 6, 1 bis 8 und dann 16 bis 18. In diesen Versen geht es um, ich habe sie mal überschrieben, Frömmigkeiten oder Frömmigkeitsübungen. Das soll nicht negativ klingen, aber ganz einfach, es geht um das Almosengeben, um das Gebet und um das Fasten. Und während wir die drei Abschnitte, diese drei Punkte uns anschauen, möchte ich euch bitten, dass ihr parallel ein wenig den Blick richtet auf die Gemeinsamkeiten aus diesen drei Abschnitten. Während wir es betrachten, während wir es lesen, schaut mal in euren Bibeln mit und schaut mal, was ist so gemeinsam in diesen drei Abschnitten. Da wollen wir uns im zweiten Teil der Predigt einfach diesem widmen. Ich möchte zunächst die ersten vier Verse lesen. Matthäus 6, 1 bis 4, da geht es um die Almosen. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so halte, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Was bedeuten die Almosen? Die Almosen waren nicht die 10%, die man so in den Tempel brachte, in die Synagoge brachte. Ich habe nachgelesen, es waren so circa 2% zusätzliches Gehalt. Das ist nicht verbindlich, ich habe es gelesen, scheinbar war es so. Almosen kann man auch mit Barmherzigkeit übersetzen oder konkreter Erweis von Barmherzigkeit. Es war eine freiwillige Barmherzigkeit für die Armen. Für die Armen war es damals wichtig gewesen. Und es war nicht nur Geld, sondern einfach jede Hilfe, die man so gab. Und damals war es so, dass sich einfach viele Menschen in der Synagoge versammelten. Dazu zählten natürlich auch die reichen Leute, aber auch die Armen. Dazu zählten auch die Pharisäer. Viele Menschen kamen da einfach zusammen, um zusammen Gemeinschaft zu pflegen und unter anderem auch die Almosen zu teilen. Und das Wort, was hier im ersten Vers mit gesehen zu werden, was Jesus hier anspricht, kann man auch im Griechischen übersetzen, oder der Wortstamm ist dort auch, da steckt das Wort Theater dahinter. Oder etwas zur Schau stellen oder etwas zu tun, um Beifall zu bekommen. Und so erwählten die Pharisäer einfach diesen Ort, um ihre guten Taten zu präsentieren. Sie taten es, um gesehen zu werden. Und es war irgendwie offensichtlich mit ihrer Präsentation, ihrer Taten, mit den Almosen, dass sie eher auf Lob und Anerkennung aus waren. Und es war eine verbreitete Praxis geworden, dass man die Spende, die Almosen, die getan wurden, groß verkündete. Viel von ihnen sprach. Und die Armen hofften einfach nur, ein wenig oder ein bisschen von diesen großen Taten abzubekommen. Für sie war es einfach wichtig für ihren Lebensunterhalt. Leider waren diese Almosen, die man gab, die sie gaben, nicht aus guten Motiven. Sie taten es nicht, um Gott zu dienen oder aus Liebe zu den Mitmenschen. Nein, sie lechzten nach Anerkennung. Sie taten es aus Stolz oder Prahlerei. Jesus deckte es aber hier auf. Die Menschen konnten es nicht sehen, aber Jesus deckte auf, was hinter der Fassade steckte. Das kommt auch heute vor, zugegeben eher bei den Promis, dass man von seinen guten Taten berichten lässt, dass man darüber schreibt, wahrscheinlich um an Beliebtheit zu gewinnen oder um mehr Likes zu bekommen. Sie leben treu nach dem Motto, tue Gutes und rede davon. Im Reich Gottes aber sollte es anders sein. Und so merken wir in diesem Punkt, in dem Punkt der Almosen, dass die Pharisäer, die Reichen, nach dem Motto lebten, mehr Schein als Sein. Und Jesus deckte auf, was in ihrem Herzen war. Als zweites möchten wir weitergehen und uns die nächsten vier Verse anschauen. Die Verse 4 bis 8, Matthäus 6, 4 bis 8, das Gebet. Ich möchte auch diese Verse gerne lesen. Ich lese aus der Schlachter. Du kannst gerne in deiner Bibel mitlesen. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir sehen in dem Abschnitt, dass man beim Beten Fehler machen kann. Hier werden zwei Fallen oder zwei Fehler aufgeführt. Als erstes es vor den Menschen zu tun oder sich zu rühmen. Das sind die Verse 5 und 6. Und in den nächsten zwei Versen 7 und 8 geht es um das Plappern. Auch beim Beten kann man einen Fehler machen, indem man plappert. Vielleicht zuerst die ersten zwei Verse, dass sich rühmen. Ich habe einiges in der Vorbereitung gelesen, habe dazu den Arnold Fruchtenbaum zur Rate gezogen, habe einiges auch von ihm gelesen. Und er schreibt, dass die Pharisäer sich dreimal am Tag trafen, um zu beten. Und der Zweck ihrer Treffen bestand meist darin, um ihre Heiligkeit zu präsentieren, ihre Heiligkeit zu demonstrieren. Versteht bitte mich nicht falsch, Jesus hat nichts gegen das öffentliche Gebet. Es hat auch seinen Stellenwert und Jesus, aber auch die Apostel beteten in der Öffentlichkeit. Jesus ging es aber um die Motivation, um den Zweck der Gebete und den Pharisäern ging es nicht um die Gemeinschaft mit Jesus. Und Jesus deckte auf, dass sie sich präsentierten und sie wollten, wenn wir an der Überschrift dranbleiben, sie wollten mehr scheinen, als sie es wirklich waren. Die anderen sollten doch sehen, wie fromm und geistlich sie sind. Matthew Henry drückt es ganz schön aus. Er sagte, wenn sie sich zum Gebet emporzuschwingen schienen, so nach oben gerichtet, waren ihre Augen nach unten gerichtet und erstrebte Lob als ihre Beute. Noch einmal, wenn sie sich im Gebet emporzuschwingen schienen, war ihr Auge nach unten gerichtet und erstrebte Lob als ihre Beute. Man sagt, dass die Pharisäer ihre Wege so timten, dass sie ausgerechnet zur Gebetszeit rein zufällig an den Orten waren, wo ganz viele Menschen waren, wo sie gesehen wurden und bewundert wurden. Für uns ist das vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, wenn wir bei uns in Fulda uns an die Petersberger Straße stellen und irgendwie beten, werden wir wahrscheinlich eher belächelt. Aber damals galt es als etwas Besonderes, als etwas Frommes, Geistliches, Heiliges. Die zweite Falle, lesen wir, ist das Plappern. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nicht noch einmal vor, aber wir können es vielleicht so übersetzen mit Papalapap oder so ähnlich. Und davon ist hier die Rede. Und es war damals so ein wenig verbreitet, und dass in den heidnischen Religionen es kein freies Gebet gab. Es war eine gewisse Form und es war vorbereitet. Und es gab damals Tendenzen, einfach in diese Richtung abzugleiten. Und Jesus kritisierte auch nicht das lange Gebet, sondern die Papalapap-Worte, also einfach bloßes Daherreden. Und Gott schaut nicht auf die Stoppuhr, nein, er schaut auf das Herz. Und diese leeren Worte, die vielleicht auch sich in die Länge ziehen, das ist das Plappern, was hier gemeint ist. Jesus hingegen geht es um das Herz, um die Motivation und um das Sein. Und Jesus gibt auch schon hier in Vers 8 ein Rezept gegen diese Methode. Er sagt, denke doch, mit wem du sprichst. Du sprichst mit deinem Vater. Du kannst ganz normal mit ihm reden. Du brauchst keine Technik oder Form. Er ist nahbar. Und natürlich, das wissen wir, dass Gott einfach schon längst alles weiß, weil er allwissend ist. Und er möchte aber, dass wir trotzdem unsere Sorgen, unsere Anliegen, aber auch unsere Freuden mit ihm teilen. Nicht als Info, sondern als persönlicher Kontakt, als Beziehung. Er möchte, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Wie sieht es bei dir aus? Und die Frage stelle ich auch mir. Haben wir vielleicht schon einfach in unser Gebetsleben verschiedene Formen eingebracht? Sind es vielleicht leere Worte? Überprüfe dich. Ich denke da auch manchmal an das Tischgebet. Ist das nur einfach dahergesagt? Das Kämmerlein war damals einer der wenigen Orte, die man zumachen konnte, die man verschließen konnte. Und Jesus ermutigt hier und sagt, geh in dein Kämmerlein. Nimm dir Zeit für Gott, da wo du und Gott alleine sind. Geh ins Verborgene. Warum? Weil dort eigentlich oder meistens die Schauspielerei aufhört. Da bist nur du und Gott. Und wisst ihr, wichtige Gottesmänner pflegten dieses Gebetsleben. Sie lebten diese 1-zu-1-Beziehung. Das war irgendwie das Geheimnis ihres Wirkens. Und ich habe nachgelesen, Martin Lloyd-Jones, ihr kennt ihn vielleicht, war ein wichtiger Prediger unseres Jahrhunderts, ein begabter Mann, ein begabter Prediger, ein begabter Theologe. Und nachdem er 1981 gestorben war, sagte seine Frau, niemand wird das Geheimnis meines Mannes jemals verstehen, solange er nicht begreift, dass mein Mann vor allem anderen ein Mann des Gebets war. Er lebte eher nach dem Motto mehr Sein als Schein. Als nächstes wollen wir die Verse 16 bis 18 lesen und uns diese anschauen. Da geht es um das Fasten. Wir überspringen das Vaterunser und wollen uns diesen drei Versen widmen. Ich lese diese vor. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt, wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Fasten heißt, für eine bestimmte Zeit auf Nahrung zu verzichten. Einfach um Selbstdisziplin zu üben. Fasten ist keine Pflicht in der Bibel, aber es ist eine gute Übung, Demut zu trainieren. Es ist irgendwie ein Akt der Selbstverleugnung und Selbsterniedrigung unter die Hand Gottes. Die Pharisäer fasteten zweimal die Woche und sie machten eine Show daraus, denn sie kämmten sich nicht. Sie wollten ganz sicher gehen, dass sie schlecht aussehen. Und damit einfach die Leute merken, dass sie fasten. Und interessanterweise steht hier, salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. Vielleicht heute übertragen, benutze Gel und Haarspray, sehe richtig gut aus, damit die Leute einfach nicht merken, dass du fastest. Und wenn die Pharisäer fasteten, wollten sie, wann immer sie das auch taten, sicher gehen, dass es möglichst viele mitbekommen. Möglichst viele Menschen sollten das sehen. Manchmal hungerten sie so extrem, dass die Leute es wirklich merkten. Und wenn man sie ansprach und sagte, hier, was ist los mit dir? Wie sieht es bei dir aus? Kann ich dir irgendwie helfen? Möchtest du was essen? Antworteten sie, nee, du, lass mal, ich faste gerade. Mir geht es nicht so gut, aber ich faste. Ich pflege meine Beziehung zu Gott. Auch hier wird deutlich, dass sie es nicht für den Herrn taten. Sie suchten die Ehre der Menschen. Jesus zeigte hier ihre tatsächlichen Beweggründe. Und sie taten es nicht im Stillen, sondern präsentierten es. Sie wollten einfach mehr gelten, als sie es wirklich sind. Und Jesus ruft hier auf, nicht sauer reinzuschauen oder ungepflegt aufzutreten, damit es andere sehen. Nein, er ruft auf, mach es unauffällig. Und Fruchtenbaum drückt das hier so schön aus und sagt, sobald jemand zeigt, dass er fastet, ist es Zeit für ihn, dass er wieder isst. Noch einmal, also sobald jemand zeigt, dass er fastet, ist es für ihn höchste Eisenbahn, dass er wieder isst. Und wir merken leider, dass die Pharisäer mehr nach dem Schein als nach dem Sein lebten. Was ist euch aufgefallen in diesen drei Absätzen, in diesen drei Abschnitten? Bei diesen drei Frömmigkeiten, was sind so die gemeinsamen Aspekte in allen drei Absätzen? Ist euch da was aufgefallen? Als erstes wird überall, ich habe es bei mir markiert, vom Heuchler gesprochen, oder? In allen drei Absätzen kommt der Heuchler vor. Was ist das Heucheln? Ich habe nachgeguckt im Duden. Heucheln oder Heuchelei heißt Verstellung oder Vortäuschung nicht vorhandener Gefühle oder Eigenschaften. In Verbform vielleicht, oder nicht vielleicht, heißt es sich verstellen, unaufrichtig sein, scheinheilig reden oder handeln. Im Urtext hier in der Bibel, im Griechischen, darüber haben wir schon gesprochen, es steckt im Wortstamm so ein bisschen die Schauspielerei mit drin. Heucheln heißt also so tun, als ob. Oder man will anders wirken, als man wirklich ist. Oder um es in Worten unserer Predigtüberschrift zu sagen, mehr Schein als Sein. Und Heuchelei ist kein Kavaliersdelikt oder so. Nein, es ist ganz klar Sünde. 1. Petrus 2,1 führt es auf mit anderen Sünden. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Sünde, Heuchelei ist etwas Schlimmes. Es ist Sünde. Und anhand der drei Beispiele geht Jesus in diesen drei Absätzen gleich vor. Und er möchte verdeutlichen, dass es einen Kontrast gibt zwischen dem Äußeren und dem wahren Inneren. Eine Tat kann also gleich scheinen, aber anders sein. Und der Punkt, den Jesus herausarbeiten wollte, ist, Gerechtigkeit oder Frömmigkeit sollte nicht nur einfach präsentiert oder praktiziert werden, um von den Menschen gesehen zu werden. Nein, sondern sie sollte vor Gott gelebt werden. Und aus diesem Grund sollte man diese Handlungen öfter im Verborgenen tun, diese im Verborgenen praktizieren. Jesus ist gegen die Heuchelei. Ihm kommt es auf den Dienst an, der aus Liebe passiert, der von Herzen kommt. Die Pharisäer haben das Alte Testament super gekannt. Sie kannten sich sehr gut darin aus. Aber ihnen fehlte diese Beziehung zu Gott. Und wann immer sie ihre Frömmigkeit auslebten, taten sie es laut. Sie präsentierten es und sie taten es mit viel Show. Und genau das kritisierte Jesus. Nicht die Taten wie Almosen, Fasten oder das Beten. Und nochmal, versucht euch in die Situation zu versetzen, die damals herrschte. Jesus kritisiert ihre Vorbilder. Jesus kritisiert ihre Leiter, die studierten Bibellehrer. Für die Menschen war das eine Herausforderung, damit klarzukommen. Warum? Weil sie nicht in das Herz hinter die Fassade schauen konnten. Manchmal ist es einfach anders, als man glaubt. Stell dir vor, Jesus würde heute deinen Sein uns heute hier an die Leinwand werfen oder es uns zeigen. Nichts anderes hat er damals gemacht. In der Menge kritisierte er oder deckte das Sein auf der Pharisäer. Es war schon spannend. Stell dir vor, du stehst da oder ich stehe da und er sagt, Johann, bei dir ist das, das, das und das falsch. Und die anderen kriegen es mit. Gar nicht so einfach, oder? Das zu verarbeiten. Aber das war die Situation. Und Jesus zeigte einfach, was ihre Fassade war. Das heißt also, dass das, was du tust oder wie du dienst, das kann gleich aussehen, aber einfach anders sein. In 1. Samuel 16, 7 heißt es, ein Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Die Menschen haben nicht gesehen, dass die Pharisäer heucheln, aber Gott oder Jesus hat es gesehen. Er durchschaut uns. Ihm können wir wirklich nichts vorspielen. Er sieht einfach alles. Er weiß alles. Und ich möchte dir die ersten zwei Worte aus dem ersten Vers, die wir gelesen haben, zurufen. Hab Acht, pass auf, dass du nicht außen top und innen flop bist. Pass auf, dass deine Taten gut sind, aus reinen Motiven kommen, vor Gott echt sind, rein sind. Es ist einfach schade, dass unsere Taten nicht für sich sprechen, aber es ist nun mal so. Wenn zwei das Gleiche tun, heißt es nicht, dass zwei es aus guter Absicht tun. Wenn zwei spenden, dann heißt es nicht, dass zwei oder dass die beiden es mit gleichen Absichten tun. Und wisst ihr, hinter jedem guten Tat, hinter jedem Dienst gibt es eine Falle, die Falle der Heuchelei. Und unser Auftrag ist es, oder Gott möchte uns durch diesen Abschnitt, durch die Predigt heute einfach motivieren, nicht in diesen Abschnitt oder in diese Falle hineinzutreten, in diese Falle hineinzutreten. Es kommt also nicht auf die Anerkennung und den Applaus der Menschen an, sondern um die Aufrichtigkeit vor Gott. Nicht auf den Schein, sondern auf das Sein kommt es an. Ein zweiter Aspekt, der in allen drei Absätzen, in allen drei Abschnitten vorkommt, ihr habt es bestimmt gesehen, ist die Belohnung. In allen drei Abschnitten wird von der Belohnung gesprochen. Und ja, wir lesen, dass es dort heißt, dass der Lohn schon bezahlt wurde. Dass die Pharisäer mit ihrem Ausleben dieser Frömmigkeit ihren Lohn schon bekommen haben. Und wenn du deine Arbeit machst in der Firma, bekommst du in der Regel Ende des Monats dein Gehalt und dann ist der Lohn für deine Arbeit bezahlt. Der Arbeitgeber und du, ihr seid quitt. Der Vorgang ist abgeschlossen. Meistens passiert das monatlich. Und so suchten die Pharisäer ihren Lohn, ihre Anerkennung bei den Menschen. Und wir haben gesehen, wenn du das machst, ist der Vorgang abgeschlossen, eben mit dieser Anerkennung. Reicht dir das? Die Pharisäer konnten die Belohnung Gottes, den Lohn Gottes, den er uns verspricht, nicht abwarten. Sie wollten eher von Menschen belohnt werden. Und leider neigen wir Menschen einfach zu schnell oder wir neigen schnell dazu, einfach diese Anerkennung zu suchen. Es tut uns gut, aber ja, Jesus oder Gott ermutigt uns durch den Absatz, durch den Predigttext, es nicht zu tun. Und wisst ihr, was spannend ist, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt? Der Lohn, den sie bekamen, war eigentlich gar nicht ehrlich verdient. Sie präsentierten das, was sie eigentlich nicht lebten. Sie lebten nicht diese gute Beziehung zu Gott, sondern sie präsentierten es nur und waren auf den Lohn aus. Ganz interessant, dass dieser eigentlich gar nicht ehrlich verdient war. Und wenn diese Bewunderung der Menschen uns antreibt, sind wir gefährdet, Schauspieler zu werden. Sind wir gefährdet, es nicht vor Gott zu machen. Wenn unsere Motivation nicht Gott, sondern Mensch orientiert ist, dann sagt der Text, dass man schon mit der Anerkennung der Menschen belohnt wurde. Der große Lohn Gottes bleibt verwehrt. Wenn man aber Gottes Anerkennung möchte, Gottes Lohn möchte, so ist es oft oder scheint es oft so, als ob die Belohnung irgendwie ausbleibt. Aber Gottes Belohnung wird groß ausfallen und sie wird definitiv größer ausfallen als die Belohnung oder die Anerkennung der Menschen. Aber meistens kommt es etwas später und wir brauchen Geduld, wir brauchen Ausdauer, das ist gefragt. Ja, manchmal kommt es vor, dass Gott uns ermutigen möchte mit dem Lob unserer Mitchristen. Er ermutigt uns vielleicht in diesem. Das heißt aber nicht, dass die Belohnung abgeschlossen ist. Es kommt immer wieder, und das wiederhole ich immer wieder, es kommt auf das Herz an. Es kommt auf das Herz an. Prüfe du dich vor Gott, aus welchen Motiven du was machst. Vielleicht ist es für dich eine Wiederholung und ihr hört es immer wieder. Aufs Herz kommt es an, aber es ist einfach so, dass wir Menschen Wiederholung brauchen und guck in dein Herz, prüfe es. Gott verspricht den Gläubigen, die den Dienst, die guten Taten aus richtigen Motiven tun, eine gute Belohnung, eine große Belohnung aus. Vertraust du ihm, dass er das kann? Vertraust du ihm, dass er dich entlohnen wird? Und wisst ihr, was interessant ist? Je mehr uns eine Person bedeutet, desto mehr sind wir auch auf ihre Anerkennung aus. Das heißt doch im Umkehrschluss, wenn du Gott mehr gefallen möchtest als den Menschen, musst du Gott mehr kennenlernen. Solltest du mal schauen, wie er ist, die Beziehung zu ihm pflegen. Und wenn du das machst, deine Bibel liest im Verborgenen, im Kämmerlein, die Gemeinschaften besuchst, das Gebet pflegst, wird dir Gott einfach größer, er wird dir wichtiger. Und diese enge Beziehung führt einfach automatisch dazu, dass du weniger darauf aus bist, Menschen zu gefallen, weil dir Gott einfach wichtiger ist. Deswegen möchte ich dich ermutigen, diese Zeit zu nutzen, diese Zeit zu haben, diese Zeit zu pflegen. Es könnte sein, dass du jetzt sagst, Johann, ja, alles schön und gut, was du da sagst, aber wenn ich ins Hochwassergebiet fahre und dort helfe und einen Tag opfer und investiere und den Leuten helfe beim Keller leerräumen, wo ich den ganzen Schlamm raustrage, wo ich den Estrich rausreiße, für die zählt doch nur eins. Ihnen ist geholfen. Punkt. Es gibt Menschen, die sagen, das Ergebnis zählt und das war's. Vielleicht denkst du auch so und sagst, Johann, es kommt doch auf das Ergebnis an und das war's. Im gewissen Sinne hast du recht. Dem du hilfst, dem kommt es schon so ein bisschen auf das Ergebnis an. Dem ist auch tatsächlich geholfen. Aber für den, der gibt, ist es nicht egal. Es ist nicht gleich. Für den, der gibt, für den hat es Auswirkungen auf seinen Lohn. Und Gott wird für den gerechten Lohn sorgen. Ich bin froh, dass nicht wir Menschen das machen, sondern dass Gott es macht. Weil er ist definitiv gerecht. Er ist definitiv fair. Und manchmal können wir das vielleicht nicht zusammenbringen. Es gibt da das Gleichnis mit den Arbeitern. Der eine hat den ganzen Tag gearbeitet und der andere nur, ich sage jetzt mal eine Stunde, sie wurden, so scheint es, gleich belohnt. Aber wir wollen das Gott überlassen. Er wird es richtig machen. Er sorgt für den Lohn. Und 1. Korinther 15, 58, da heißt es, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Gottes Worte, seine Zusage. Und den Jüngern ging es genauso. Sie fragten Jesus, was ist denn der Lohn unserer Nachfolge? In Markus 10, 28 bis 31 lesen wir davon. Und Jesus antwortet ihnen und sagt, es wird hundertfältig belohnt werden. Gott wird für die Belohnung sorgen. Da dürfen wir ihm vertrauen, uns auf ihn verlassen. Er sorgt dafür. Lebst du im Schein? Jetzt mal ganz ehrlich, reicht dir wirklich die Belohnung der Menschen? Oder wollen wir auf Gott schauen? Uns ihm anvertrauen und ihm vertrauen, dass er es macht? Es wird mal spannend werden, wenn Gott unsere Taten aufdeckt und für die echte, faire Bezahlung sorgen wird und sich ja, darum kümmern wird. Und noch ein Aspekt, der in allen drei Absätzen vorkommt. Was kommt überall vor? Ich decke es auf, das Verborgene. In allen drei Abschnitten geht es so ein bisschen um das Verborgene. Wenn wir etwas tun, sollen wir es im Verborgenen tun. Jesus gibt hier einfach ein Rezept gegen die Heuchelei. Und er sagt, wenn du Almosen gibst, wenn du betest, wenn du fastest, mach es im Verborgenen. Jesus gibt uns hier einfach einen Tipp, wie wir es richtig machen können, damit wir weniger gefährdet sind zu heucheln. Wir müssen den Dienst von Herzen tun und Gott damit Freude bereiten. Jesus, und ich wiederhole es wieder, geht es um das Herz. Je weniger du etwas auffällig machst, desto weniger anfällig bist du für Heuchelei. Noch einmal, je weniger du etwas auffällig machst, desto weniger anfällig bist du für Heuchelei. Und der Dank der Menschen ist da gar nicht so entscheidend, gar nicht so wichtig. Denn Menschen können etwas übersehen, es nicht genug würdigen und so weiter. Aber Jesus, Gott sieht alles. Ihm wird nichts durch die Lappen gehen. Gott wird unsere verborgenen Taten, unseren verborgenen Dienst belohnen mit sich selbst. Er ist unser Lohn, er ist unsere Freude. Und auch wieder hier Matthew Henry sagte, manche verborgenen Gebete werden in dieser Welt durch bedeutende Antworten belohnt. Und nachdem du das gehört hast, sagst du vielleicht, oder hast eine gute Idee und sagst, bevor ich jetzt etwas falsch mache, irgendwie falsche Motive sich einschleichen oder ähnliches, mache ich einfach gar nichts. Bevor ich was falsch mache, ich setze mich lieber hin und mache nichts. Ist das biblisch? Ist das so Jesu Aufruf? Nein. Wenn Christus in deinem Herzen ist, wenn er dich regiert, kannst du nicht nichts machen. Er treibt dich an. Er verändert dich. Er wirkt in dir. Und du möchtest für ihn leben. Du möchtest Gutes tun. Sagt Jesus hier, dass wir gar keine öffentlichen Taten tun sollen? Nein, das nicht. Auch Jesus hat Gutes getan, wenn wir an die vielen Heilungen denken. Das haben ziemlich viele Menschen mitbekommen. Auch wir heute durch die Bibel. Also sehr viele Menschen haben es mitbekommen. Aber Jesus möchte hier aufzeigen, dass es auf das Sein ankommt, nicht auf den Schein. Führe kein Buch, auch in Gedanken nicht, über deine guten Taten, über deine Dienste. Schau nicht auf dich, konzentriere dich eher auf Gott. Schau auf ihn und richte deine Blicke auf ihn und mach es aus Liebe zu Gott. Und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, diese Taten im Verborgenen zu tun. Denn wir haben heute irgendwie so einen Trend mit Instagram, WhatsApp-Status, Facebook, Snapchat, wie das alles heißt, dass man sein Leben irgendwie in die Öffentlichkeit tut, es der Öffentlichkeit präsentiert. Und ich tue mir ehrlich gesagt schwer. So, ist das das Verborgene, was Jesus meint, wenn ich meine markierten Bibelstellen irgendwie in den Status stelle? Oder wenn ich das gekochte Essen irgendwie fotografieren muss, präsentieren muss, überall und die Familie vielleicht irgendwie warten muss, bis das perfekte Foto entstanden ist und vielleicht sogar die Bratkartoffeln kalt essen muss. Ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie schwer, oder? Also mir geht es so, wie kann ich diese Präsentation oder diese Medien zu Gottes Ehre verwenden? Ich möchte wirklich keinen verurteilen. Es kommt echt auf das Sein an. Aber mir persönlich fällt es irgendwie schwer. Wie sieht es bei dir mit dem Schein aus und dem Sein? Wie ist es bei dir so innen im Herzen? Prüfe dein Herz, aber bedenke auch wiederum, dass es trügerisch ist. Jeremia 17,9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Mach du es mit Gott aus. Bitte ihm um Vergebung, aber nicht nur für die Taten, sondern auch für die Motivation. Ich persönlich finde es echt schwer, dieses Schein und dieses Sein. Und manchmal verschwimmt das irgendwie so. Und es ist ein schwerer, irgendwie ein schmaler Grat so zwischen dem Schein und dem Sein, der irgendwie so mitten durch uns geht. Und wir haben ja gelesen, ganz am Anfang, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke Hand tut. Und vielleicht ist es angebracht, wenn wir mit der linken Hand Gutes tun, alles dranlegen, Gott zu dienen, ihn zu verherrlichen, und mit der rechten Hand irgendwie alles tun, um es zu verheimlichen. Die eine Hand dient, die andere Hand versucht es zu verheimlichen. Und zum Abschluss habe ich euch noch ein Gedicht mitgebracht. Das möchte ich gern vorlesen, vielleicht kennt ihr es auch schon. Du bist der Gott, der ins Verborgene sieht. Nach außen her bin ich okay, gesund, stark dem Leben gewachsen. Und ich tue viel dafür, dass es so aussieht. Nach außen her bin ich ein hilfsbereiter und freundlicher Mensch. Und ich finde das gut. Nach außen her habe ich ein klares Urteil über Gut und Böse. Und ich stehe dazu. Du aber, Herr, sagst, dass du ins Verborgene siehst. Weißt du, dass ich mich manchmal vor dem Verborgenen in mir fürchte? Ich verberge sie sehr gut, Herr, meine Schwächen. Manchmal sogar vor mir selbst. Manchmal sind es Schwächen, manchmal nenne ich sie aber auch nur so, weil und weiß genau, dass es Sünden sind. Oft habe ich Angst, ja, jemand könnte durch mein Äußeres hindurchsehen, über meine Schwächen abfällig lächeln, über meine Sünden besorgt den Kopf schütteln, von meinen Verletzungen sich mitleidig abwenden. Manchmal habe ich Angst, Herr, was du zu meinem Inneren sagst, und ich rede mit dir viel lieber über die Sorgen anderer. Aber dann redest du zu mir. Und wenn ich dann dich hineinsehen lasse, schüttelst du nicht mit dem Kopf, sondern sagst, gib sie mir, deine Sünden. Ich nehme sie dir weg, alle, auch die, von denen du es nicht hoffen wagst. Sieh mich an, ich bin für dich gestorben. Sei nicht so verzweifelt über deine Schwächen. Ich will dir helfen. Schau, ich bin wirklich stark und ich habe dich lieb. Herr, du bist wirklich mein Vater. Sieh mein Verborgenes, vergib mir und mache mich ganz gesund. Geh du konkrete Schritte, dass dein Schein sich dem Sein anpasst. Gott segne dich. Amen. Ich schlage vor, dass wir beten. Lasst uns beten. Wer es laut tun möchte, kann es tun, aber ihr könnt es auch im Verborgenen tun. Danke, Vater, für dein Wort. Du bist so groß, Gott. Du bist so wunderbar, du bist so einzigartig. Und ja, du hast zu uns heute gesprochen, durch diesen Abschnitt, durch diese Absätze, und hast uns ermutigt, dass wir überprüfen, wie wir tun, was wir tun. Und ich möchte so gerne, und ich denke, die Geschwister auch, dass wir es mit reinen Motiven tun, dass wir ehrlich vor dir sind, dass wir es immer mehr aus Liebe für dich tun, anstatt nach der Anerkennung der Menschen lechzen. Und ich bitte dich, dass du in uns weiter arbeitest, dass du uns wichtig machst, diese Beziehung zu dir, diese tiefe Beziehung im Stillen zu dir, denn daraus kommt Kraft. Und bitte ich, dass du uns zeigst, mir zeigst, wo es gerade dran ist, etwas vor dir in Ordnung zu bringen, wo etwas dran ist, einfach zu schauen, zu arbeiten, ja, und an unserer Heiligung einfach zu arbeiten. Bitte zeige es uns. Wir danken dir, dass du uns zeigen wirst, dass du in uns arbeitest, dass dir unsere Heiligung wichtig ist, weil wir deine Kinder sind. Und wir sind so, so froh, Herr, dass du ja gerecht bist, heilig bist, du weißt alles und ich da, und man darf zu dir kommen und unser Herz einfach ausschütten. Du siehst mehr, als wir sehen. Und dafür bewundern wir dich, dafür preisen wir dich und danken dir. Danke für diese Gemeinschaft, die wir heute hatten. Danke für dein Wort. Danke für die lieben Geschwister hier vor Ort, dass sie dich lieben, dass sie dir dienen, dass sie sich in deinem Reich einsetzen. Danke, dass wir es gemeinsam tun können und wir wollen es aus reinen Motiven tun. Danke, Herr. Amen.